Liebe Schwestern und Brüder, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Und ich sage immer, ja, ich war fast schon halb rum, trotzdem noch ein gesegnetes neues Jahr euch allen. Und vor allem herzlich willkommen an alle hier und am Stream. Das ist ja auch die Überschrift der heutigen Predigt. Zwei Fragen am Anfang. Wer von euch möchte glücklich sein? Ja, ein paar nicht, aber die meisten schon, ja. Und eine zweite Frage, die klingt vielleicht ein bisschen komisch. Wie barmherzig fühlst du dich heute Morgen? Komische Frage. Also, diese Predigt habe ich vor zwei Wochen in der Glocke gehalten, und zwar zum Jahreslos der Glocke. Und da geht es um Barmherzigkeit. Und ich habe mir irgendwie gedacht, naja, ich weiß gar nicht so genau, ob ich mir da schon mal Gedanken drüber gemacht habe. Liebe, Freundlichkeit, was weiß ich, was alles, okay, haben wir auch schon drüber gepredigt, aber das Thema Barmherzigkeit, ich weiß nicht, das fällt irgendwo, finde ich, manchmal hinten runter. Im Leitbild der Glocke heißt zum Beispiel, mit Freude und Barmherzigkeit Christ sein Leben. Deswegen hat auch das die Jahreslosung hier, Jesus spricht, glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein, sehr gut gepasst. Passt auch zu eurem Leitvers übrigens, ja? Weil, ihr werdet das schon noch mitkriegen, Barmherzigkeit hat auch natürlich was mit Liebe zu tun oder andersrum. Also deswegen, glaube ich, ist diese Frage, wie barmherzig fühlt ihr euch heute Morgen, gar nicht so unberechtigt. Nicht nur, weil es eben zu den Leitbildern gehört, sondern weil eben genau das ist, was Jesus in den Seligpreisungen auch erwähnt. Selig sind oder glücklich sind die Barmherzigen. Er nimmt es extra heraus, diese Eigenschaft, diese Tugend, wenn man so will, und sagt, das ist ganz wesentlich und wichtig, um glücklich zu sein. Und ihr wollt alle glücklich sein, vielleicht könnt ihr heute das eine oder andere mitnehmen und vielleicht auch mit dem Thema Barmherzigkeit glücklicher werden. Definition laut Wikipedia. Ich habe mal nachgeguckt. Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und ist mildtätig. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, ich hatte nur 4 Tage Zeit, um die Predigt vorzubereiten. Ich habe es aber heute schon gesagt, ehrlicherweise, die meisten Pastoren und Prediger bereiten ihren Gottesdienst samstagabends vor. Ja, von daher ist es nicht so schlimm. Ja. Ich habe gemerkt, das ist ein Begriff, über den man eine ganze Bibelwoche halten könnte. Ja. Also sehr umfassend. Und ich möchte euch vorab gleich mal was sagen. Ihr werdet von mir heute nichts Neues erfahren. Ihr wisst es alles schon. Vielleicht hört es nochmal. Ja? Vielleicht ganz gut, es ist ja in Gottesdiensten eh so. Klar, manchmal kriegt man mal was Neues mit, einen neuen Impuls, aber meistens ist es so, man weiß es alles und muss wieder erinnert werden, weil wir so vergesslich sind und vieles im Alltag irgendwo untergeht. Als Thema, der barmherzige Gott, von dem wir geschaffen sind und der mit uns lebt, der uns seine Barmherzigkeit schenkt. Wir wissen das ja auch, viele diakonische Werke zum Beispiel sind auf diesem Prinzip aufgebaut. Sich den Armen, den Menschen in Not zuwenden und da was tun. Vieles ist für uns selbstverständlich und wir können trotzdem dankbar sein, dass es so viel gibt, so viele Menschen auch, die sich dort einsetzen und einbringen. Und viele Taten erfolgen auch aus diesem Prinzip der Barmherzigkeit. Man will Menschen helfen, man will Menschen unterstützen. Gain zum Beispiel ist auch so ein Beispiel dafür. Und doch geht es in unserer Welt oftmals sehr unbarmherzig zu. In der Leistungsgesellschaft höher, schneller, weiter. Man muss noch mehr bringen und man ist da manchmal wie ein Hamster im Hamsterrad und versucht irgendwo mitzuhalten. Und viele schaffen es auch nicht mehr. Und ich glaube, jeder von uns hat mal so Phasen, wo er denkt, ich bin jetzt abgehängt. Und in den sozialen Medien, wenn man da guckt, diese ganzen Shitstorms und so weiter, wo Menschen kaputt gemacht werden, wo Menschen niedergemacht werden, wo Menschen ausgegrenzt werden, wo Menschen ihr Menschenrecht abgesprochen wird. Das ist also schon echt schlimm, wo Politiker dann aufgeben und sagen, ich kann nicht mehr, ich muss mich und meine Familie schützen, weil ich Morddrohungen kriege. Ich bin ja auch Fußballfan und wenn man dann liest, dass da irgendwelche Schiedsrichter für irgendwelche Entscheidungen Morddrohungen kriegen, dann muss ich sagen, boah, das kann man gar nicht fassen. In der Politik geht es unbarmherzig zu. Wir erleben das ja. Wir haben das jetzt auch erlebt in unserem Land. Oder wenn man, egal wo man hinschaut, USA oder da, wo die Diktatoren sind, Unbarmherzigkeit. Alle, die nicht dazu passen, werden auf die Seite geschoben, werden ausgegrenzt, werden mundtot gemacht. Und zwischen den Ländern ist auch so. Und dann musste ich an mich denken. Und habe gedacht, wie unbarmherzig bin ich doch manchmal. Wenn mir manche Menschen in den Sinn kommen, Gott sei Dank bin ich da allein, euch geht es nicht so, dann merke ich, wie oft ich die Menschen in Schubladen habe. Wo ich genau weiß, der ist so und die ist so. Und wenn dann irgendwas ist, was in dieses Muster passt, dann sage ich genau, ich wusste doch schon. War ja schon immer so. Und ich bin dann oft unbarmherzig, wenn jemand anders denkt als ich. Wenn jemand sich anders benimmt oder anders redet wie ich. Wenn jemand andere Meinungen hat, da kann ich ganz schön hartnäckig sein und auch rechthaberisch. Wie oft sehe ich nur mich selbst und übersehe den anderen? Wie oft ist mein Herz nicht weit und warm, barmherzig, sondern wie oft ist mein Herz eng und ich gestehe dem anderen nicht zu, anders sein zu dürfen. Das Herz, wird übrigens als das Zentrum des immateriellen Wesens des Menschen und vor allem als dem Sitz des Willens, der Entscheidungen und der Verantwortung angesehen. Es heißt, ich habe ein Herz, das entscheidet sich dafür, den anderen nicht reinzulassen, dem anderen keinen Platz zu geben. Mir unterstellen viele Leute, dass ich sehr gutmütig bin. Bin ich vielleicht auch. Und auch wenn ich in mein Leben reinsehe, muss ich viel Unbarmherzigkeit an mir auch erkennen und entdecken. Und bisher war Barmherzigkeit, wie schon gesagt, kein wesentlicher Begriff bei mir. Und doch habe ich gemerkt, das ist so wesentlich für Jesus, für Gott, der barmherzig ist und der will, dass wir barmherzig leben. Und deswegen der Sollzustand. Zweiter Gedanke. Glücklich die Barmherzigen, sie erhalten Barmherzigkeit. Ja, Gott sei Dank nicht nur die, weil sonst hätten wir alle ein Problem, weil wir oft unbarmherzig sind. Wenn nur die Barmherzigen Gottes Barmherzigkeit erlangen, dann gute Nacht. Gott sei Dank ist Gott viel, viel barmherziger als wir. Und dann kommt was, das ist ein hoher Anspruch aus Lukas 6. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sollen uns Gott zum Vorbild und zum Beispiel nehmen und so barmherzig sein wie Gott. Boah, das ist ein Anspruch. Petrus sagt, seid brüderlich, barmherzig und demütig. Oder in Hosea 6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Jesus greift es auf in Matthäus 9 und nimmt es als Beispiel. Barmherzigkeit ist viel wesentlicher als Opfer, als Einsatz, als immer nur rumrennen und immer nur meinen, ich muss das und das und das tun. Seid barmherzig. Das ist wesentlicher in meinen Augen. Paulus sagt in Römer 12, übt jemand Barmherzigkeit, dann tue er es mit Lust. Also nicht bloß so, dass man sagt, naja, jetzt habe ich was gelernt über Barmherzigkeit, jetzt bin ich es halt mal. Mit Lust, ja, fröhlich barmherzig sein. Das ist, glaube ich, schon was wir üben müssen. Oder Paulus sagt in Kolosser 3, so zieht nun an herzliches Erbarmen und so weiter. Jesus erzählt nicht umsonst auch die eindrückliche Geschichte vom barmherzigen Samariter. Also Gottes Wille ist, dass wir barmherzig sind. Das wird in der Bibel eindeutig klar. In der katholischen Kirche, da ist es so, nach deren Lehre empfangen die Gläubigen die Werke der Barmherzigkeit durch den Heiligen Geist. Kann man noch mitgehen, würde ich sagen. Die unendliche, bedingungslose Gottesliebe umfasst die Barmherzigkeit. Und jetzt haben die praktisch gesagt so, jetzt haben wir da 7 leibliche Werke der Barmherzigkeit. Und die sind bei uns wichtig. Da könnt ihr euch dran orientieren, die könnt ihr tun. Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Wer ist bibelfest? Wer weiß, woher das kommt? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, genau. Das, was ihr euren geringsten Brüdern getan habt, wo Jesus da die Scheidung macht, ja, und sagt, ihr habt mir zu essen und zu trinken gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war und so weiter. Genau das wurde damit praktisch als Postulat aufgestellt, gesagt, so, wenn ihr das tut, dann habt ihr diese leiblichen Werke der Barmherzigkeit getan. Toll, macht es mal. Und dann kommen da noch die 7 geistigen Werke der Barmherzigkeit dazu. Unwissende lehren, zweifelnde beraten, trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern gern verzeihen, lästige geduldig ertragen, ja, für Lebende und Verstorbene beten. Ja, so. Das sind jetzt mal so diese Forderungen, die Aufstellungen, die sich Menschen dann irgendwo, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, gesagt haben, jawohl, wenn ihr euch da dran haltet, dann habt ihr diese Werke getan. Die geistigen Werke und die leiblichen Werke. Und jetzt kommt mein dritter Gedanke, was mir dann kam, Herausforderungen. Und was nicht noch alles? Was soll ich nicht noch alles tun? Von mir wird so viel verlangt, täglich, in der Arbeit, in der Familie, wo auch immer in der Gemeinde. Und jetzt soll ich auch hier noch das tun und jenes tun und boah, wieder nur Forderungen. Tu dies, tu jenes. Wo bleibe ich denn überhaupt? Ich habe genügend mit meinem eigenen Leben, mit meiner Familie zu tun, habe noch ein bisschen Zeit für die Gemeinde vielleicht, so viel Zeit noch für Freunde und für sonstige Sachen. Oder vielleicht kommt auch der Gedanke, wer ist denn mit mir barmherzig? Bin ich nicht auch irgendwo einer, der viel Unbarmherzigkeit erfährt, der immer nur gedrückt wird, immer nur eine obendrauf kriegt? Mir weht der raue Wind des Lebens doch auch ständig um die Nase. Oder soll ich zu allem Ja und Amen sagen? Immer nur barmherzig sein? Ist schon alles gut? Toll, ja, kannst machen, was du willst. Und auf der anderen Seite denken wir vielleicht auch, ja und, ich kann doch nicht die ganze Welt retten. Schaffe ich gar nicht, ich komme gar nicht rum. So viele Leute, die hier Barmherzigkeit brauchen würden, da brauche ich gar nicht anfangen. Da komme ich nämlich nie zum Ende. Oder vielleicht kommt uns der Gedanke, der uns herausfordert, bedeutet Barmherzigkeit dann totale Toleranz? Ich sage zu allem Ja und Amen, alles ist okay. Oder da wird man ja nur ausgenutzt, habe ich schon erlebt, mache ich nicht mehr. Höre ich ganz oft, ich bin sonst ja nicht so. Aber dieses Mal, da geht es gar nicht. Und dann merke ich, die Menschen lassen sich sehr schnell frustrieren und enttäuschen und sagen, nee, passiert mir nicht mehr. Das sind Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen habe, mit denen vielleicht wir zu kämpfen haben. Wenn es darum geht, barmherzig zu sein. Die vielen Forderungen, die Herausforderungen, was machen wir damit? Was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir den Vers und können jetzt Amen sagen und heimgehen und sagen, jetzt gucke ich mal, wie ich das mehr oder weniger irgendwie hinkriege. Dann kommt mein vierter und letzter Gedanke, der wichtigste Gedanke, der Möglichmacher. Gott ist der Ursprung der Barmherzigkeit. In 2. Mose 15 heißt es, du hast dein Volk geleitet durch deine Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist der Ursprung von allem, von unserem Leben, von dem, dass wir überhaupt jeden Tag hier sein dürfen, weil Gott barmherzig ist und mit uns nicht irgendwo zu dem Schluss kommt, jetzt ist Ende. So wie ihr euch benehmt, so wie ihr euch verhaltet, das kann man vergessen. Ja, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Gottes Herz ist so weit für uns Menschen, wir können das gar nicht begreifen. Oder in 4. Mose 14, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit geht noch weiter. Im Psalm 51 heißt es, tilge meine Sünden durch deine große Barmherzigkeit. Weil Gott sein Herz für uns öffnet, vergibt er uns, stellt er wieder die Verbindung her, die ungestörte Verbindung zu ihm. Oder was wir wahrscheinlich alle kennen und schon auswendig gelernt haben, Psalm 23, Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das sagt der David, der viel erlebt hat, viel Unbarmherzigkeit, der auch viel falsch gemacht hat, aber er merkt, Gottes Barmherzigkeit, die wird mich nicht verlassen mein Leben lang. Oder Lobgesang der Maria in Lukas 1, seine Barmherzigkeit währt immer bei allen, die sich ihm unterstellen. Und jetzt sind ein paar Schritte nötig, damit wir die Barmherzigkeit auch für uns in unser Leben, ja, in unserem Leben erleben können. Dass wir sie begreifen können, dass Barmherzigkeit in unserem Leben auch zum ganz normalen, natürlichen Bestandteil wird. Also ich muss zuerst mal erkennen, ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Ich glaube, da scheitert es oft schon dran. Wir sind ja so autonom, auch wir Christen. Wir sind ja so gut und so toll, wir kriegen unser Leben schon irgendwie organisiert. Wenn es mal ganz kritisch wird, kommen wir auch mal zu Gott und fragen ihn, ja. Aber in der Regel läuft doch alles. Ja? Mehr oder weniger, klar, gibt es mal ein bisschen Themen, die uns nicht so liegen oder die uns nicht so gefallen, aber insgesamt. Wenn man so fragt, wie geht es dir denn? Oh ja, so weit ganz gut. Das ist doch die häufigste Aussage. Aber ich muss erkennen, ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Gott muss sich über mich erbarmen, weil ich ein elender und trauriger und armer Tropf bin eigentlich. Und dann das Annehmen. Ich lasse mir Gottes Barmherzigkeit schenken. Ich gehe von meinem Stolz auch mal runter. Unser Stolz hindert uns ganz oft davon, wirklich vor Gott zu knien und zu sagen, ich brauche alles von dir, weil wir es selber können und selber alles in der Hand haben. Ich lasse mir Gottes Barmherzigkeit schenken und dann leben. Ich gebe Gottes Barmherzigkeit dann weiter. Das, was ich von Gott empfangen habe, nur das, was ich empfange, kann ich weitergeben. Das tue ich dann auch und lebe das. Es ist für uns klar, wir können das nicht irgendwie produzieren und machen. Wir brauchen ein neues Herz. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Wilhelm Hauff, das kalte Herz, wo dieser Kohlmunk-Peter da, der Köhler, arm, für das Geschäft seines Vaters fort. Und der ist einfach so arm und kriegt da irgendwas erzählt von früher und von so Legenden und Sagen von diesem Holländer Michel und so weiter, der irgendwie so magische Kräfte hat und ihm da vielleicht helfen kann, dass sein Leben besser wird. Und irgendwann am Schluss ist dann so, er verkauft ihm sein Herz und kriegt dafür jeden Reichtum, den er braucht und kriegt dafür einen Stein da reingesetzt, wo das Herz war. Und er ist todunglücklich. Ja, ist klar. Der ist todunglücklich. Er kommt da nicht weiter mit. Und am Schluss schafft er es dann irgendwie wieder, sein Herz zurückzukriegen. Und ist wieder arm und glücklich. In Hezekiel 11, 19, 36, Vers 26, da geht es um die Erneuerung Israels durch Gottes Geist. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Nur so geht's, wenn wir uns dieses neue Herz schenken lassen von unserem Gott. Wichtig ist dabei, wir können nur barmherzig sein, wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes annehmen und wenn wir dieses neue Herz uns schenken lassen. Nur dann wird unser Herz weit auch für andere. Und wichtig ist auch, wir müssen nicht die ganze Welt retten. Das ist Gottes Aufgabe. Ja? Wir dürfen dran mitwirken, seine Zeugen sein, aber Gottes Aufgabe ist, die Welt zu retten, nicht unsere. Und ein weites Herz lehrt uns dann auch und wir lernen dabei, dem Menschen nicht einen Stempel aufzudrücken, den er nicht mehr los wird, sondern auch wieder bereit zu sein, Menschen eine Chance zu geben, ja, dass wir ein anderes Bild von ihm bekommen. Barmherzigkeit ist dabei aber auch kein Kehrwisch oder kein Besen. Es wird nicht alles unter den Teppich gekehrt. Die Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Die Frage ist nur, wie ich es lebe und sage. Es kommt auf die Motivation an. Ist die Motivation das, dass ich das Beste für einen anderen will? Das Ziel der Barmherzigkeit muss immer sein, alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sollen gerettet werden. Um das geht es Gott, das ist Gottes Ziel. Und wenn das unser Ziel ist, wenn wir mit Menschen umgehen, wenn das letztlich auch in unserem Herzen drin ist, dass wir sagen, wir möchten gerne, dass mein Gegenüber Jesus kennenlernt, dann sind wir barmherzig. Ja? Dann wird unser Herz nämlich weit, weil wir dann nicht irgendwelche Sperren und Schranken haben, sondern sagen, Gott hat alles dafür getan, dass auch dieser Mensch ihn kennenlernt, mit ihm leben kann. Deswegen dürfen wir unser Herz weit machen, uns ein weites Herz schenken lassen und sagen, jawohl, du bist herzlich willkommen in meinem Leben und auch in unserer Gemeinde. Und nicht vergessen, wir müssen üben. Wir müssen üben, auch wenn wir immer wieder versagen. Es wird immer wieder Themen geben, wo wir sagen, das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber das Gute dabei ist, Gott selber ist ja barmherzig. Ist ja toll. Ja? Also wenn wir versagt haben, vergibt der uns wieder, weil er so ein großes Herz für uns hat. Damit können wir leben. Was verändert sich? Ich kann den anderen wieder wahrnehmen. Ich kann Liebe und Verständnis üben und ich kann glücklich werden. Wir gehen wieder auf andere zu und bauen Vorurteile ab und Mauern. Richtig, als Gegenüber schenkt. Üben auch mit schwierigen Menschen umzugehen. Ja? Und trotzdem, wir können das lernen und wir können uns mit diesem weiten Herzen Gottes ganz weit rauswagen. Das alles, weil sich unser Gott über uns erbarmt hat. Höhepunkt, das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Da hat Gott sein Herz so weit aufgemacht, dass er alles für uns gegeben hat, für die ganze Welt. Er hat ein unfassbar weites Herz für uns und gibt uns ein weites Herz für ihn und füreinander. Und das hilft uns dazu, Menschen willkommen zu heißen, auch in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich erlebte schon seit ich in der Gemeinde bin, ich war schon in verschiedenen Gemeinden, immer wieder müssen wir gucken, dass unsere Strukturen aufbrechen. Dass wir nicht ein geschlossener Kreis sind, eine geschlossene Gesellschaft, wo dann außen Schild steht, heute keine Bewirtung, geschlossene Gesellschaft, niemand kann dazukommen. Das steht zwar nicht so dran, aber vielleicht empfinden es Menschen so. Ich wünsche uns, dass wir das wieder mehr lernen, dass wir uns das schenken lassen, dieses weite Herz Gottes, das bei der Wahrheit bleibt und das trotzdem Gottes Liebe den Menschen in vollem Umfang weitergeben kann. Wir müssen es nicht produzieren. Gott schenkt es uns. Amen.